Sie hören ein Interview mit Frau Elisabeth Steenmans, der modernen Mutter Courage, mit ihren 34 Kindern.
Frau Steenmans, vor unserem Treffen habe ich mir überlegt, wie wohl eine Mutter von zwei leiblichen und 32 adoptierten Kindern aussehen würde. Müde? Abgespannt? Ein Fall fürs Müttergenesungswerk? Aber aus ihnen sprudelt reine Lebensfreude. So viel Herzenswärme kann man nicht schauspielern, das ist echt.
Ja, mit meinen 60 Jahren habe ich schon viel erlebt. Schönes, Dramatisches. Aber ich schöpfe Kraft aus meiner großen Familie. Kraft aus vielen Herzen.
Frau Steenmans, viele Menschen fühlen sich heutzutage schon mit zwei Kindern überfordert. Sie haben zu Ihren beiden Kindern noch 32 weitere adoptiert. Wie kommt man auf so eine Idee?
Als Kind war ich ziemlich verwöhnt. Ich war die Tochter einer wohlhabenden Unternehmerfamilie, aus gutem Hause, wie man so sagt. Aber ich wollte immer schon meinen Mitmenschen helfen. Ein Schlüsselerlebnis hatte ich mit 12, als meine Schwester und ich zusammen mit unseren Eltern eine Kreuzfahrt machten. Bei einem Landausflug an der Küste Afrikas habe ich als Kind erlebt, was echte Armut ist. Die hungerleidenden und bettelnden Kinder, einige davon mit abgehackten Beinen, auf den Straßen haben mich zutiefst geschockt. Ich kann nur sagen, dass ab diesem Zeitpunkt für mich nichts mehr so war wie zuvor. Abends waren wir zum Captain's Dinner eingeladen. Es gab ein 6-Gänge-Menü. In einem meiner Missionsheftchen hatte ich gelesen, dass mit nur 30 oder 40 Mark ein Kind in Afrika oder Asien einen Monat lang ernährt werden kann. 30 oder 40 Mark. So viel kostete vermutlich mein Menü an diesem Abend. Da habe ich mich geweigert zu essen.
Sie waren ja ein sehr revolutionäres, pubertierendes Mädchen. Was passierte dann?
Erst als mir meine psychologisch geschickte Mutter versprach, sie würde mir helfen, das monatliche Unterhaltsgeld für ein Kind in Afrika zusammenzubringen, habe ich das Essen angerührt. Nach unserer Rückkehr zu Hause entrümpelte ich mein Kinderzimmer und übernachtete nur auf einer Matratze auf dem Boden. Alles andere schien mir überflüssig. Ich benutzte auch nicht mehr die Straßenbahn, sondern ging zu Fuß, um Geld zu sparen und zu spenden.
Bis zur ersten Adoption war es aber noch ein langer Weg.
Natürlich, ich war schließlich erst 12. Trotzdem habe ich mein Leben damals komplett geändert. Ich sparte jeden Pfennig, um ihn spenden zu können. Statt mit dem Bus zu fahren, bin ich, wie gesagt, zu Fuß gelaufen. Das Geld für den Friseur habe ich mir geben lassen und dann habe ich meine Haare selbst geschnitten, zum Schrecken meiner Mutter mit einer kleinen Heckenschere. Neue Kleidung habe ich abgelehnt. Das Geld dafür, mein Taschengeld und mein Erspartes, kamen in den Spendentopf.
Wie hat Ihre Familie darauf reagiert?
Mein radikaler Wandel hat mein Umfeld ziemlich geschockt und es gab viele heftige Diskussionen, vor allem mit meiner Mutter. Aber ich hatte ein Lebensziel und eine Berufung, nämlich die, mich buchstäblich mit Haut und Haaren für notleidende Kinder einzusetzen. Für meine Eltern war das all die Jahre nicht einfach. Mit meiner 12. Adoption haben sie aber ihren Widerstand aufgegeben und mich von da an mit vereinten Kräften unterstützt, wo es nur ging. Ich verdanke meinen Eltern sehr viel.
Eigentlich hatten sie sich aber schon für ein Leben als Nonne entschieden.
Ich hatte es erwogen und war mit 17 Novizin in der Dominikanischen Frauengemeinschaft. Ich finde auch heute noch, dass das eine gute Gemeinschaft war und ich als Nonne bei meinem Umfeld auf größere Akzeptanz für mein Sozialengagement gestoßen wäre. 2 Mitschwestern arbeiteten in Peru und setzten sich dort für notleidende Frauen und Kinder ein. Dabei schwebte aber immer das Damoklesschwert der Versetzung an einen anderen Ort über den Schwestern. Wie hätte ich für verlassene Kinder Bezugsperson werden können, wenn man mich jederzeit hätte versetzen können?
Und so mussten Sie sich umorientieren. War es eine schwierige Entscheidung?
Eigentlich nicht. Ich hatte nämlich ganz konkrete Pläne. Ich entschied mich, später zu adoptieren und Mutter zu werden für Kinder, bei denen vorherige Hilfe gescheitert war. Daher wollte ich mich umfassend qualifizieren und plante sehr zielstrebig den Weg zur Adoptivmutter. Ich wurde unter anderem Erziehungswissenschaftlerin, Heilpraktikerin, Lehrerin, Verhaltenstherapeutin, Gestalttherapeutin und erhielt die Approbation als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin.
Wann haben Sie Ihr erstes Kind angenommen?
Auf den Tag genau ist das schwer zu sagen, weil sich Adoptionen mitunter jahrelang hinziehen. Es war vor der Geburt meines zweiten leiblichen Sohnes und er ist 1979 auf die Welt gekommen.
Ist es nicht besser, den Kindern vor Ort in ihren Heimatländern zu helfen?
Auf jeden Fall. Eine Auslandsadoption ist immer das letzte Mittel, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Über 200 Kindern konnte ich im Laufe der Jahre direkt in ihrer Heimat helfen. Die Kinder, die ich adoptiert habe, sind, verstehen Sie mich bitte richtig, Problemfälle, denen anders nicht zu helfen war. Die einen waren zu alt, die anderen behindert oder traumatisiert. Leandro aus Brasilien zum Beispiel wurde von seinem eigenen Vater verstümmelt, damit er besser betteln konnte. Viele meiner Kinder hatten Gewalt erfahren oder waren vernachlässigt, wurden ausgebeutet. Alles andere als das, was sich Eltern als Ersatz für eine Kinderlosigkeit wünschen. Aber ich fühlte mich berufen, Mutter für diese Kinder zu werden. Für mich waren es Wunschkinder.
Bei 32 Adoptionen. Rebelliert da nicht irgendwann die Familie?
Nur bei Entscheidungen über die Köpfe der anderen hinweg. Bei uns wurde jede Kindesannahme im Familienrat besprochen und fand Akzeptanz.
In Deutschland fühlen sich schon Eltern mit nur 4 oder 5 Kindern manchmal schief angeguckt. Spüren Sie auch etwas von einer Diskriminierung?
Nein, das liegt aber sicher mit daran, dass unser ganzes Umfeld weiß, dass ich meine Kinder aus eigener Tasche ernähre. Wir bekommen Kindergeld, das war es dann aber auch. Keine Sozialhilfe, kein Hartz IV oder sonst etwas. Mein Ziel ist eine möglichst große Selbstständigkeit der Kinder. Einige von ihnen haben bereits ihr Studium abgeschlossen, verdienen Geld, zahlen Steuern und andere sind noch in der Ausbildung oder in der Schule. Jedes Kind soll seine Lebensvision umsetzen dürfen und wird von mir unterstützt, seinen eigenen Weg zu suchen und zu gehen.
Ganz billig dürfte Ihr Leben nicht sein.
Da haben Sie recht. Zumal ich sehr viel Wert darauf lege, dass meine Kinder nicht nur leben, sondern auch etwas erleben. Das muss nicht immer Geld kosten. Auch eine Wanderung kann ein tolles Erlebnis sein. Aber es ist mir wichtig, meine Kinder mit Kultur in Kontakt zu bringen. Wir besuchen zum Beispiel regelmäßig Kunstausstellungen. Und ich möchte, dass die Kinder auch ihre Ursprungsländer kennen und sich nach Möglichkeit dort engagieren. Mit kleineren Gruppen bin ich deshalb immer wieder unterwegs in die Ursprungsländer. Auch das kostet Geld.
Von Ihren 34 Kindern leben nur noch 19 bei Ihnen im Haus. Platz wäre also da. Juckt es Sie nicht ab und zu in den Fingerspitzen, noch weitere Kinder zu adoptieren?
Dieses Kapitel ist abgeschlossen. Ich bin schon dreifache Oma. Das 4. Enkelkind ist unterwegs. Auch wenn ich mich noch fit fühle, Kinder haben ein Recht auf eine Mami im Mami-Alter. Aber ich freue mich, Omi einer wachsenden Zahl von Enkelkindern zu sein, denen ich zeigen kann, wie wertvoll sie sind.
Kein Einsatz mehr für andere Menschen?
Ganz im Gegenteil. Im letzten Jahr habe ich die Elisabeth Steenmanns Stiftung ins Leben gerufen, deren Zweck es ist, beeinträchtigten Menschen jeden Alters ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Der von mir gegründete Verein Hände reichen, Hilfe zur Selbsthilfe in Afrika e.V., will Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in Afrika unterstützen. Angefangen haben wir zunächst in Äthiopien. Solange Menschen auf dieser Welt Leid erfahren, geht mir die Arbeit nicht aus.
Liebe Frau Steenmanns, ich kann nur hoffen, dass dieses Gespräch für viele unserer Zuhörer Anlass zum Nachdenken und Helfen sein wird. Vielen Dank.
Das hoffe ich auch.